Soll ich jetzt richtige Skandale machen und in den Knast gehen, damit ich in der Presse wieder stattfinde? Weil die sonst keine anderen Gründe finden, über ein Blockmonster zu reden, obwohl ich jedes andere Interview von denen kaputt reden könnte.
Nur Rap Talk mit Blockmonster. Die Suche nach persönlich interessanten Künstlern gestaltet sich in 2019 und nach 15 Jahren Deutschrap bei mir etwas schwierig. Das Phänomen Blockmonster ist hier allerdings noch ein Kapitel, das quasi von allen noch zu wenig durchleuchtet wurde. Ich habe ihn im Sommer diesen Jahres im Studio getroffen und vor ein paar Wochen endlich eine Folge aufnehmen können, die sich weniger um das Künstlerische, sondern mehr um die Marke Blockmonster seit Karrierebeginn dreht. Viel Spaß dabei.
Erst dann können wir wirklich beginnen. So, sind Sie gut?
Bruder, es ist schon ganz anders.
Was?
Sieht schon ganz anders aus, so.
So, jetzt der Blockmonster am Start.
Ich muss sagen, ich kenne dich ja auch ohne und es ist tatsächlich so, wenn du sie trägst, bekommst du sofort so eine andere Aura, sag ich mal. Also es ist weniger die ganz krasse Optik, sondern es ist schon komplett anders. So.
Ganz anders, war, weil du nur noch auf meine Augen jetzt konzentriert bist. Und
ist es nach 15 Jahren Maske tragen Fluch oder Segen?
Beides. Beides zusammen. Also Fluch dann, wenn du halt stundenlang auf irgendwelchen Konzerten damit rumrennst. Teilweise 7 Stunden oder so. Und Segen aber, weil wenn du sie nicht trägst, dich keiner erkennt. Und ich dann auch privat auf Auftritte gehen kann von anderen und mich keiner belästigt.
Wenn du sie aufsetzt, wird es bei dir dann auch im Kopf irgendwie anders?
Nee.
Gar nicht?
Nee, so nicht.
Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn man sie aufsetzt, dann ist so ganz krass, okay, jetzt bin ich Block.
Ich weiß da einfach dann, wenn ich sie aufhab, geht es ja meist dann um Fotos oder Videos. Und dann weiß ich, dass ich da jetzt Haltung einnehme dann. Dass ich dann nicht mehr auf den komplett geschillten, entspannten Modus bin, sondern dann nehme ich Haltung ein, dann, ne, also dann richtig die Blockmonster-Statur und auch so bewegen, richtig und so militant und alles. Sehr ruppig und böse.
Ich meine, es war ja damals bestimmt die Intention zu sagen, hey, ich will komplett unbekannt bleiben. Aber ich glaube, es gab doch bestimmt irgendwann den Punkt, an dem du gesagt hast, jetzt wird das Ding so langsam zu einer Marke. Hast du irgendwann gemerkt, okay, die Maske wird immer wichtiger, was das angeht?
Also tatsächlich war das so geplant eigentlich, dass wir damals mit Moneymark und Frauenarzt zusammen, also die wollten mich rausbringen, wollten, dass ich halt mit Uzi zusammen so eine Art Duo bilde und auf ICP in Deutsch machen. Und ich habe gesagt, niemals werde ich als Clown mich verkleiden. Und dann habe ich mir halt, sage ich mal, diese Maske und militante Haltung und, sage ich mal, so auch unser Image so ein bisschen so kreiert oder vorgestellt, in welche Richtung ich das halt haben möchte, wie ich mich halt selber verkörpern möchte und womit ich halt selber auch leben kann, wo ich hinterstehen kann voll, weil hinter so Clown-Sachen könnte ich nicht stehen. Und ja, so haben wir halt dann direkt das geplant. Also so war es halt vom ersten Album, was rausgebracht haben, Hirn dort schon der tiefere Sinn dahinter, dass wir natürlich maskiert auftreten werden, dass wir dadurch natürlich auch ganz anders uns auch in der Musik verhalten können, viel aggressiver, viel radikaler vorgehen können, auch Leute dissen, auch Polizei und Staat und sowas, weil wir ja natürlich auch geschützt sind durch die Maske. Das hat noch mit reingespielt. Und halt, dass wir dann in einer, sag ich mal, Freizeit, in Anführungszeichen, dann unsere Ruhe haben.
Ich hatte seit Tag 1 immer das Gefühl gehabt, dass mehr Kalkül hinter der Hirntodsache und der Blocks-Sache steckt, als, glaube ich, viele vermuten so. Wie gesagt, ich komme ja eher so aus diesem Marketingbereich und sehe das natürlich dann auch immer ein bisschen anders. Du hast ja auch damals, also beziehungsweise jetzt in einem Interview gesagt, dass du damals auf der Suche warst nach etwas, was es in Deutschland eh noch gar nicht gab. Das klingt ja irgendwie schon so, als wäre das gar nicht so natürlich entstanden.
Na, was heißt, ich war auf der Suche nach etwas, was es nicht gab. Ich habe etwas, was es in Deutschland in der Form nicht gab, einfach umgesetzt. Und das aufgrund auch von meinem eigenen Musikgeschmack. Und ich war ja sehr durch die amerikanische Musik beeinflusst, durch auch den amerikanischen Horrorcore, Brother Lin Chang, Doomsday Productions, die Memphis Down South Musik, die war ja alle sehr horrorlastig, Gangster Nip und so eine Sachen alles. Und das hat mich halt damals sehr geprägt in meiner Jugend, das habe ich privat gehört. Und als ich an dem Punkt war, zu sagen, dass ich jetzt selber auch Musik machen möchte, da habe ich mir natürlich überlegt, was für Musik möchte ich machen, hinter was für Musik kann ich auch stehen, so charakterlich, menschlich und so. Und ich wollte dann halt Horrorcore in Deutsch machen so. Und dann aber nicht diesen typischen Horrorcore, wo es dann um Verzauberung, Blödsinn oder sonst was geht, sondern ich wollte halt dann doch eher diese brachialere Art haben, weil ich in meinem damaligen Werdegang so auch so gelebt habe. Ne? Ich also mich auch regelmäßig geprügelt habe, fast täglich. Und ich halt auch mit sehr viel so Chaoten unterwegs war zu dem Zeitpunkt und das einfach auch mein Lifestyle war. Und ich deswegen halt gesagt habe, wenn ich Musik mache, dann will ich Musik machen, die ich auch selber quasi ein bisschen in meinem Leben erlebt habe, wo ich Sachen erzählen kann, die natürlich überspitzt dargestellt sind. Und wir wollen natürlich Aufmerksamkeit und sagen, ey, wir Berliner sind natürlich die allerkrassesten von allen so. Aber letztendlich, also natürlich mit Kalkül, aber auch, wohinter kann ich stehen?
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es bei dir im Studio schneller geht, aber du dir mehr Gedanken darüber machst, zum Beispiel Cover, Promo, also alles drumherum, dass das, glaube ich, bei dir fast schon wichtiger ist als bei anderen Künstlern, beziehungsweise bei dir schon fast wichtiger ist als die Musik selbst. Siehst du es auch so?
Natürlich kann man jetzt aufgrund der Menge an Alben, die ich rausgebracht habe über all die Jahre, vermuten, dass es im Studio bei uns schneller geht oder so. Das wird sich über die Jahre auch so natürlich dahin entwickelt haben, so, weil wir natürlich alle professioneller werden und unser Handwerk besser beherrschen über die Jahre. Aber das heißt nicht, dass deswegen in die Musik mehr Zeit investiert wird oder weniger drüber nachgedacht wird. So bei uns, also gerade bei mir ist es so, dass ich mir über alles einfach sehr viel Gedanken mache. Also egal in welcher Form, ob es jetzt Cover ist, da ist komplett mein Einfluss mit drin. So. Das sind meine, sage ich mal, grafischen Vorstellungen, die ich dann an unseren Grafiker Eddie dann so weitergebe in Zusammenarbeit mit Nils. Und es sind so, also wirklich in jedem Schritt der Musik, der nach außen transportiert wird, so also bin ich mit dabei, involviert. Also ich plane alles mit, da kommen meine Ideen aus meinem Kopf mit rein und wir versuchen es halt bestmöglich mal umzusetzen. So. Und da, ob es jetzt an der Promo ist, ob es jetzt an der visuellen Umsetzung ist oder ob es an dem Prozess selber des Schaffenprozesses, ich bin einfach so perfektionistisch veranlagt und dass ich halt überall 100% reinstecke. Also da geht bei der Musik nichts verloren, nur weil ich vielleicht so viele Alben habe, aber ich gucke ja trotzdem, dass jedes Album qualitativ immer besser wird, dass ich mich trotzdem auch inhaltlich weiterentwickle und die Art, wie ich es verpacke oder wie ich rappe oder so oder wie ich auch meine Betonung oder so einsetze, das ist ja alles. Das gehört alles für mich dazu.
Aber du kannst dir schon vorstellen, dass es Fans gibt, die dich als Künstler sehen und nicht zwingend Fans von deiner Mucke sind. Also ich kann mir ja durchaus vorstellen, die sagen, hey, die Videos sind krass, das Cover ist krass. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass du privat einfach ein krasser Typ bist und so, dass es solche Fans, glaube ich, bei dir vermehrt gibt als bei anderen, oder?
Das erlebe ich auch sehr oft, dass ich gerade, wenn Interviews oder so wieder rausgekommen sind, jetzt das letzte war Perspectives, danach habe ich so viel Nachrichten wieder bekommen auf Instagram, Facebook und so, dass sie meine Musik eigentlich nicht hören, aber mich als Charakter oder als Mensch so krass sympathisch oder korrekt finden, wie meine Ansichten sind oder wie ich auch über Sachen denke, dass sie mich halt voll unterstützen, sage ich mal, als Charakter, ja. Aber vielleicht nicht jedes Lied feiern oder so, ne? Und vielleicht sich deswegen aber aufgrund dieser Tatsache vielleicht auch ganz anders an die Musik nochmal ranwagen. Mit einem anderen Ohr die Musik nochmal hören, weil sie vielleicht sehen, ey, der Typ ist ja gar nicht so behindert, wie man anfänglich denkt, wenn man ihn da sieht auf dem Cover mit Kalaschnikow oder irgendwie so böses Bild oder in seinem Video irgendjemand abstechen oder so. Sondern dass dahinter ja trotzdem Mensch ist, der sich über all das Gedanken macht, was er da nach außen bringt.
Ist schon mal sowas passiert? Also, oder wollen sie diesen krassen Typen aus den Songs auch eigentlich im Privaten haben und in Interviews?
Na, ob es jetzt aus dem Grund dann geschehen ist, dass sie mein Interview toll fanden und deswegen jetzt auf einmal die Musik direkt als toll wieder bewerten, was sie davor nicht gemacht haben, das kann ich nicht sagen so. Aber ich habe halt wirklich sehr oft das Feedback, dass sie aufgrund der Interviews jetzt angefangen haben, sich meine Musik anzuhören, sich damit beschäftigen und ey, die ist ja doch gar nicht so kacke, wie ich eigentlich dachte. So, ich habe mal damals irgendwas gehört, 2006.
Okay, jetzt verstehe ich.
Und dachte, Blockmonster ist kacke, aber die neue Musik ist ja irgendwie voll cool. Ich habe da mal reingehört. Cool, dass du das Interview gemacht hast und ich dich deswegen wiederentdeckt habe.
Als wir uns das erste Mal gesehen haben, kann ich mich an einen Satz von dir erinnern, bei dem du gesagt hast, bezüglich dieser Steiger-Sache, die schon ziemlich ausgelutscht ist, so, hattest du aber gesagt, dass du mit ihm telefoniert hast und dein Satz gefallen ist, das Image und die Außendarstellung zwingt mich jetzt dazu, dich zu schlagen. War es wirklich so?
Ja, das war im Grunde der Auslöser, warum ich überhaupt ihn erstmal angerufen habe und sauer war, weil diese Review halt nicht auf professionelle Basis geschrieben wurde, meiner Meinung nach, weil er halt Sachen wie Blocky nicht als Redakteur schreiben kann, so. Und das für mich eine Verlächerlichung ist, so. Und das geht für mich nicht klar, weil ich bin eine ernstzunehmende Person, ich bin ja nicht irgendein lächerlicher Junge, der sich da hinstellt und so auf Witz machen will, so, weißt du, sondern ich nehme ja das ernst. Die Musik, die ich mache, nehme ich ernst und ich will, dass ich auch als Person ernst genommen werde dann. Und wenn er sich dann halt in so einer Form lächerlich macht, dann ist das der ausschlaggebende Grund, warum ich angerufen habe. Nicht aus gar keinem anderen Grund so. Und dann rufe ich ihn an und wenn er dann weiterlacht, so, und ich ihn sage, ey Dicker, für mich ist das aber nicht lustig gerade. Du fixst mich gerade damit, weil ich hab einen Ruf nach außen und wenn du jetzt anfängst, Blocky, dann fängt morgen der Nächste an, dann fangen morgen alle an und was willst du damit auslösen? Und wir kennen uns privat, gerade du musst das verstehen, gerade du. So, wenn die Leute sehen, dass sie dir auf der Nase rumtanzen können, dass das einer macht, dann macht das irgendwann der Zweite. Und das ist einfach so, das wird sich so vermehren dann, so dass du dann, in was für einer Position bist du dann? So, was willst du dann noch machen? Wenn du nicht beim ersten direkt so ein Stoppzeichen setzt, so sagst, ey, das ist meine Grenze, ich hab ja auch Grenzen, was man mit mir machen kann. So, ich bin ja ein verträglicher Mensch, ich verstehe mich mit allen und ich will auch gar keinen Stress mit Leuten, aber dann respektiert mich auch und verarscht mich nicht. So, ich respektiere euch auch. Ich verarsche auch niemanden. Ich mache auch niemanden schlecht in irgendwelchen Interviews. Ich rede Leute nicht irgendwie lächerlich oder sowas. Dann macht das mit mir nicht. Und wenn das jemand mit mir macht, dann muss ich direkt sagen, ey, das ist meine Grenze. Hört auf damit, damit es kein anderer mehr macht. Weil wenn du das zulässt, dann wird das immer weiter passieren. Das ist wie so ein Hund, vor dem du Angst hast. Der wird das merken und der wird dich opfern. Der Hund wird dich so opfern. Und jedes Mal, wenn du ins Haus kommst, wird er dich in die Ecke von der Couch drängen. Und du weißt nicht mehr, wie du dich verhalten sollst.
Könnte sowas heute auch noch passieren? Wieder?
Na, wieso? Die Leute respektieren mich ja. Wenn jetzt irgendjemand unter irgendwelchen Videos, irgendwelche Beleidigungen, das ist, darüber stehe ich, das ist mir komplett egal. Da habe ich keinen persönlichen Bezug dazu, so, weißt du? Aber wenn ich jetzt mit dir das Interview führe, wir verstehen uns so, du gibst mir das Gefühl, dass wir auf einer Wellenlänge sind und so, dass ich habe ein gutes Gefühl und freue mich, wenn du da bist. Und du fängst dann nächste Woche an, sowas über mich zu schreiben. Und die Leute so, ha, ja, Blocky, so der Witzbold. So, ja, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Und dann wird das wieder in meinem Kopf passieren. Weil ich eigentlich denke, wir verstehen uns. Und ich gebe mich auch nur mit Menschen ab, mit denen ich mich verstehe. Also, ansonsten würdest du gar nicht hier in meinem Studio sein jetzt, weißt du? Und wenn das passieren würde, dann würde mein Kopf das nicht verkraften.
Dir wäre es also komplett egal, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie der Feuilleton, sage ich mal, schreiben würde, Blocky oder dich quasi irgendwie zerreißen würde.
Wenn jetzt irgendwie Axel Springer oder sonst irgendein Dings, die haben ja eh immer negativ über mich geschrieben. So, dagegen kann ich nicht vorgehen. So, was soll ich jetzt hingehen und irgendwelche lächerlichen Reporter da verprügeln? Ich habe keinen Bezug dazu. Aber in dieser Hip-Hop-Welt, wenn ein Hip-Hop-Journalist mich interviewt, dann hast du zu denen einen Bezug, weil wir in dieser Hip-Hop-Welt doch alle sehr eng verwurzelt miteinander sind und jeder kennt jeden und ich kenne den schon seit Jahren und ich habe dich schon 13.000 Mal auf irgendwelchen Sachen getroffen und du kommst mir korrekt rüber und behandelst mich jedes Mal korrekt. Dann haben wir einmal irgendeine Sache und dann willst du mich als Opfer darstellen? Das funktioniert so nicht. Also mit mir auf jeden Fall nicht. Ich lasse mich nicht an den Ohren so langziehen, so, weißt du, weil ich gebe dir Respekt, gib mir Respekt zurück.
So ein großer Bestandteil bei dir war ja schon immer Schock und Provokation. Glaubst du, dass es heute schwieriger ist, zu schocken und zu provozieren?
Nein, eigentlich nicht. Also du müsstest wahrscheinlich andere Mittel benutzen, um die Leute wieder richtig zu schocken. Aber also, du wirst immer einen Weg finden. Du kannst einfach immer wieder irgendwas so Krasses dir ausdenken, was es noch nicht vorher gab, wo die Leute sagen, ei, 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 was hat er da nur gemacht? So, da brauchst du nur Rammstein-Deutschland-Video sehen, was die da gemacht haben. Und du hast wieder einen Skandal ausgelöst, wo sich keiner gedacht hätte, was hätte jetzt Rammstein machen können, damit die so krass im Gespräch wieder sind. Also das ist nicht das Problem. Du musst dann eher die Frage stellen, wie weit willst du gehen? Wie weit bist du bereit zu gehen, um einen solchen Skandal auszulösen?
Was glaubst du, wie deine Videos von damals ankommen würden, 2019?
Ich glaube, Videos, die damals halt sehr kontrovers diskutiert worden sind oder auch dann, sag ich mal, auch prüfstellenmäßig dann relevant waren, würden heute gar nicht mehr so schlimm aufgefasst werden, sondern eher als, boah, cool, das ist ein cooler Kontrast zu dem, was gerade sonst alles an bunten Farben rumgeht. im Internet rumschwirrt.
Ich habe es ja schon mal im Privaten erzählt. Ich war ja großer Fan dieser B-Stadt-Interviews und das alles so ein bisschen qualitativ eher so in diesem Amateurbereich stattgefunden hat. Aber das hatte ich teilweise früher, fand ich, ausgemacht. Plus, ich glaube, diese SEK-Einsätze etc., ich glaube, dass du dieses Drumherum irgendwie brauchst als Kunstfigur.
Das Drumherum braucht jeder Künstler. Und bei anderen Künstlern ist es halt leichter, irgendwelche Berichte drüber zu schreiben, weil die ihren Lifestyle ganz anders präsentieren können. Wenn du jetzt Partymusik machst, dann gehe ich jeden Tag feiern, mache da eine Story und dann wird jeden Tag darüber berichtet, weil der ist wieder mit dem und dem unterwegs. Aber das ist ja kein Blockmonster-Image, so weißt du. Und was soll ich dann jeden Tag soll ich künstliche Skandale machen? Das kauft ja keiner ab. Da werden die Leute ganz schnell merken, ey, da ist irgendwas fingiert und das kann doch gerade nicht sein. Ja. Das haben wir oft genug erlebt bei anderen. So, und das wird dir jahrelang dann nachhängen. Soll ich jetzt richtige Skandale machen und in den Knast gehen, damit ich in der Presse wieder stattfinde? Weil die sonst keine anderen Gründe finden, über ein Blockmonster zu reden, obwohl ich jedes andere Interview von denen kaputt reden könnte. Von meinem Wissen und die Art, wie ich mich artikulieren würde dann und so. Also, die geben ja einen die Chance nicht. Die brauchen ja irgendwie diese komischen Skandalsachen, um die erstmal relevant zu finden, um die in deren Formate einzuladen. Aber ich werde nicht jetzt einen Banküberfall machen, damit ich einen Bericht bekomme, so weißt du. Das ist mir ja nicht wert.
Was glaubst du zu deinen Anfangszeiten, beziehungsweise zu der Zeit, in dem ich das Gefühl hatte, dass es sehr schnell sehr groß wird? Wie viele von deinen Fans haben damals dich als Gesamtes gefeiert, so wie du dich inszenierst, und wie viele waren einfach nur wegen dem Schock und der Provokation bei dir?
Ich glaube, man kann es nicht so pauschal auf eine Sache jetzt runterreden, dass es deswegen passiert ist. Wir werden natürlich einen Teil dazu gewonnen haben wegen den SEK-Einsätzen. Das wird uns einen enormen Push gegeben haben und so einen, sage ich mal, Authentizitätsstempel oder so, weißt du? Also, dass wir halt so einen Reality-Check, es gibt Leute in der Szene, die wirklich, also nicht nur darüber rappen, sondern wo die Polizei dann wirklich vorbeikommt, die Tür einlatscht, die dann wirklich vor Gericht müssen, die wirklich ins Gefängnis müssen und so. Das ist natürlich förderlich für die Art Musik, die wir machen. Aber dass die Leute natürlich auch einfach unsere Willensstärke gefeiert haben und dass wir uns nicht davon haben klein kriegen lassen und trotzdem weiter Musik gemacht haben in dieser Art und Weise, wie wir sie machen wollten. Ich glaube, das ist halt ein sehr ausschlaggebender Punkt für viele Leute gewesen, einfach dieses Durchhaltvermögen, diese Motivation, immer weiterzumachen, egal was kommt. Weil das ist ja eigentlich auch so eine Art Message, die wir mit diesem Hirntod-Gruppierung nach außen vermitteln wollen, quasi. Egal was kommt, so, du kannst alles überstehen, du musst einfach dein Ding durchziehen, so. Das ist eigentlich so eine Message, die wir halt nach außen transportieren wollen.
Kann man diese Art und Weise und dieses Gefühl in den Mainstream tragen oder gibt es aus deiner Sicht irgendwann einen Punkt, an dem es auch gar nicht mehr weitergeht, an dem es gar nicht mehr weitergehen kann, weil die Fans, glaube ich, auch bis zum gewissen Grad immer sehr unter sich bleiben wollen?
Ja, denkst du? Es dauert halt länger. Also wir haben halt niemals diesen Hype-Moment, den werden wir wahrscheinlich auch niemals haben. Aber auch bei Knastmacken waren ja die Tracks, 3-4 Stück waren ja in den Playlisten drin. Und das sind ja so die ultra-harten Tracks gewesen. So. Und das ist keine Mainstream-Musik, das ist nichts, was du im Radio spielen wirst oder was gespielt werden würde. Von daher wird das schon möglich sein. Es dauert halt alles nur länger bei uns. Und ja, wir müssen halt auch so einen gesunden Mittelweg finden, so dass wir halt uns mit der Musik treu bleiben, ohne dass wir, ja, also dass wir, du weißt, was ich sagen will, also dass wir uns mit der Musik treu bleiben, aber halt nicht zu sehr irgendwie musikalisch verbiegen, dass wir in irgendwelche Sachen reinkommen. So, wir haben natürlich irgendwelche Experiment-Tracks, aber das sind persönliche Sachen auch, die ich einfach persönlich umsetzen will. Das hat dann nichts zu tun damit, ey, ich probiere mit irgendeinem Track gezielt in irgendeine Playlist, ich kack da drauf. Es gibt einfach auch Sachen, die ich als Künstler persönlich umsetzen möchte. Und da ich sehr 80er Jahre angehaucht bin, auch aus dem Zeitalter so stamme und mit meinem Vater da rauf und runter halt diese ganzen 80er, ist es klar, dass ich als Künstler auch so eine Elemente oder so Einflüsse in meine Musik einfließen lasse und auch umsetzen möchte, egal ob der eine Track jetzt mal funktioniert oder nicht. So, das muss nicht alles irgendwie jedem gefallen. Und man muss auch keine Angst haben, dass die Musik immer in so einem Stil weiterkommt, sondern Hirntod war immer sehr experimentell und hat an gewissen Stellen Sachen gemacht, die andere sich nicht getraut haben und haben dann trotzdem ihren Film weitergefahren. So, wir haben 110 Alben oder über 110 Alben draußen. So. Dazwischen sind immer wieder mal einzelne Tracks gekommen, die nicht dieses typische Hirntodbild hatten, sondern komplett aus der Reihe getanzt sind, aber wo die Leute jetzt nicht Angst haben müssen, dass das jetzt der Werdegang sein wird, sondern wir haben ja immer kontinuierlich unseren Stil beibehalten.
Wünschst du dir ab und an unter einem anderen Pseudonym anzufangen, um dich dann etwas freier entfalten zu können und dann auch sagen zu können, ich kann's doch. Ihr habt quasi alle nur irgendwie Scheuklappen etc. und ihr denkt, Blockmonster ist eigentlich nur dieser Sound und er kann eigentlich nur diesen Sound, obwohl ich eigentlich viel mehr kann.
Ich glaube, das wird fast unmöglich sein. Weil ich habe dann doch, glaube ich, eine zu markante Stimme für den Wiedererkennungseffekt.
Definitiv, ja.
Und ja. Auch jetzt mit meiner normalen Stimme, wenn ich rede oder so. Ich höre mich an wie Sido und so viele Blockmonster-Sido-Vergleichsstimmen gibt es jetzt nicht in Deutschland. Ja. So, und von daher, das wäre einmal das Problematische und die visuelle Umsetzung. Weil ich kann, der Künstler, der neu erschaffene, müsste auch eine Milli-Vanilli-Erscheinung. Das heißt, entweder suche ich mir einen oder ich müsste ohne Maske, was aber direkt der und der, der mich damals vor Jahren mal zum Interview eingeladen hat, hat den doch gesehen, das ist doch Blockmonster. Und das wäre also direkt nächsten Tag raus.
Das wäre, ja stimmt, das wäre super riskant. Und ich glaube, da
ja, nicht super riskant, das wäre, das würde direkt das rauskommen. Ja, das stimmt, das wäre
ja
dumm.
Ja, ja.
Also das heißt, das würde gar nicht so funktionieren in der Form.
Wie siehst du die heutigen Trends und die heutige Zeit? Würdest du sagen, dass die heutigen Trends dir helfen? Im Sinne von, es ist alles Plastik, was da ist und ich will eigentlich wieder echten Sound haben und du gibst ihnen halt diesen echten Sound.
Also ich würde nicht sagen, dass jetzt automatisch alles Plastik-Sound ist so, weil ich höre auch eine Menge von den Sachen, die jetzt da in den Playlisten zum Beispiel auch drin auftauchen. Ich würde einfach sagen, wir geben denen einen anderen Sound. Nicht jetzt den besseren oder sonst was, also so würde ich es gar nicht nennen, sondern wir geben denen einen anderen Sound. Wir geben eine Alternative zu dem, was halt durchweg in den Playlisten drin ist. Hast Weil wir tauchen ja trotzdem auch ab und zu in den Playlisten auf. Also wir sind einfach die Alternative zu dem, was aktuell Deutschrap bietet. Für uns ist es natürlich schwieriger, weil unsere Musik ja so aus der Reihe dann tanzt, wenn wir diese Hirntod-Musik machen, dass das dann natürlich dann immer problematisch ist, kommen wir überhaupt in sowas rein? Weil wenn die da an dem Freitag dann 200 neue Songs haben, die released werden, alle werden gepitcht und dann ist so ein Track wie Knastmacken oder sowas, da wird sich natürlich fünfmal überlegt, ob der dann in dieses Soundbild Deutschrap brandneu reinpasst. Ja. Oder ob der nicht dann so für die Leute, die eigentlich morgens dann Deutschrap brandneu anmachen zum Aufstehen, Kaffee trinken, frühstücken, ob dann nicht so ein Track als störend empfunden wird. Also für uns ist es natürlich schwieriger, auch diese Spotify-Zeiten und so, die sind natürlich insgesamt schwieriger, weil die ja dafür auch gesorgt haben, dass die CD-Verkäufe insgesamt aller Künstler zurückgehen. Und das ist auch für uns am Ende des Tages bemerkbar, aber ja, es ist trotzdem irrelevant, weil wir weitermachen. Wir machen also wie immer. Es sind ja jedes Jahr sind ja irgendwelche Neuerungen oder Änderungen oder wieder Stress mit denen. Und wir dürfen uns davon halt nicht so beeinflussen lassen, sondern wir müssen einfach an unserem Sound weitermachen und gute Musik setze ich längerfristig immer durch.
Siehst du da einen Unterschied zwischen den Fans, die jetzt neu dazukommen und den Fans dieser Tag 1 da dabei sind? Kommen ey noch Fans dazu, die echt fanatische Fans sind?
Wir haben auf jeden Fall noch diese Momente, dass Leute, die uns nicht lange hören, die uns jetzt vielleicht seit einem halben Jahr oder ein Jahr hören, uns erst frisch entdeckt haben durch vielleicht ein Interview oder so oder einen Beitrag, dass die dann mir doch schreiben und sagen, boah, warum habe ich euch nicht vor Jahren schon irgendwie mitbekommen? Das muss komplett an mir vorbeigegangen sein und finde die Musik so krass und ich höre eigentlich nur noch, ich versuche jetzt alle Alben zu besorgen und also so eine Fans entwickeln sich auch immer noch. Weil die dann insgesamt die Historie und den Backkatalog, was wir alles rausgebracht haben, was wir für einen Werdegang hatten, das so krass finden und so inspirierend, dass sie dann sagen, ey, das feiere ich, ich schließe mich quasi dem Movement so an, weißt du?
Mhm.
Also das haben wir immer noch, genauso wie wir auch alte Fans haben, die seit Tag 1 da waren, die jetzt vielleicht dann trotzdem auch sagen, ey, Dicker, das neue Lied hat mir überhaupt nicht gefallen, was soll denn das sein und wird es jetzt in Zukunft weiter in die Richtung gehen oder machst du dann so und so weiter? Also die haben wir auch, die dann halt wirklich schon dann nachfragen, wenn mal ein Song kommt, der denen nicht passt, wird es so bleiben oder macht ihr wieder alten? Wo man dann sagen muss, ey, Dicker, wenn du uns seit Tag 1 kennst, dann weißt du, dass wir jedes Jahr auch irgendwelche experimentellen Sachen einfach so drin hatten und danach ging es aber wieder straight geradeaus auf die Fresse so. Also mach dir keine Sorgen. In einem Monat kommt schon wieder das neue Album und da sind wieder die Tracks drauf, die dich ansprechen. Oh cool, Dicker, ja, sorry, aber hat mich verwirrt, ja.
Wird es irgendwann diesen Blog geben, der nur noch Singles rausbringt und der sich quasi an Spotify orientiert, oder wirst du immer dieser Blog sein, der Alben rausbringt?
Ich werde auf jeden Fall ein Blog sein, der beides macht, wie schon immer. Also wir haben immer Tracks einfach so rausgegeben, ob es damals einfach zum gratis Download war oder auf YouTube einfach hochgeladen mit irgendeinem Standbild nur drin. Hier habt ihr einfach umsonst Free Track. Heute heißt es halt nicht mehr Free Track, weil heute ist automatisch bei Spotify, können die Leute auch umsonst hören, so ist sowieso bei YouTube automatisch drin. Ja. So, aber wir haben immer beides gemacht. Sehr viele Free Tracks und sehr viele Alben. Und jetzt sind es nicht mehr ganz so viele Alben wie damals, nicht mehr 10, 12 Alben im Jahr, sondern vielleicht nur noch 4 Alben oder so. Aber in den 4 Alben stecken wir dann auch mehr Zeit rein und mehr Planung und wollen die dann natürlich so rund wie möglich machen.
Was ist das Besondere an einem Album, was dich nach 110 Alben dann noch immer catcht oder challenged?
Also für mich ist es irgendwie wichtig, dass ich jeden Album, wenn es ein also richtiges Studioalbum ist, dass es einen roten Faden hat im Soundbild, dass wir uns da auch nicht irgendwie kopieren von irgendeinem Album davor, sondern dass wir da gucken, dass wir irgendeine neue Elemente mit reinbringen und ein ganz eigenes Soundbild für jedes Album schaffen. Das ist mir halt sehr wichtig, dass das Album immer so ein gesamtes, grobes Hauptkonzept hat, worunter das läuft, damit ich das auch visuell in diese Richtung dann halt steuern kann. Also so eine Sachen sind mir sehr wichtig.
Also man könnte ja denken, nach 110 Alben oder man kann das nicht von Album zu Album immer dann ganz neu schaffen. Wahrscheinlich sind es bei dir nur Nuancen, sage ich mal, die so ein Soundbild unterscheiden.
Würde ich nicht sagen, weil wir haben ja teilweise Western-Alben, wir haben dann auf einmal, okay, ich mache ein Dämonen-Album, da ist der Sound wieder komplett anders. Wir haben Alben, die in die G-Funk-West-Coast-Richtung gehen. Wir haben Alben, die in die Down-South-USA-Richtung gehen. Wir haben Quank-Alben, Atlanta-Stil. Wir haben Alben gemacht, die sind so Terminator angehaucht mit so wirklich Metall auf Metall schlagen Sounds und so eine Sachen. Und dann mache ich halt den Straight-auf-die-Fresse-Rap mit den härtesten Synthie-Beats. Also ich würde schon sagen, dass wir so vielfältig vom Sound sind und trotzdem immer gucken, dass sogar wenn wir so ein Western-Themenalbum machen und das so Western angehaucht mit Five Meat, dass es trotzdem hart so ist. Hart ist, dass es diesen Hirntodstempel hat. Und da würde ich sagen, haben wir so viel Variation wie kein anderer sonst in ganz Deutschrap.
Was wird so als nächstes rauskommen?
Also als nächstes wird auf jeden Fall ein Soloalbum von mir rauskommen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern wir da schon irgendwelche Infos rausgeben wollen. Ich glaube, das werde ich erstmal mit Management noch richtig und PR absprechen, wann wir was rausgeben. Aber da werden sich die Leute, glaube ich, sehr freuen, wenn das bekannt gegeben wird.
Werden die alten Fans wieder sagen, das ist der alte Block? Das wird irgendwie gar nicht.
Das werden wir dann rausfinden. Das werden wir dann rausfinden, wenn die ersten Singles dann kommen. Aber es wird auf jeden Fall Überraschung.
Ein sehr abruptes Ende und die Länge ist wohl für Podcast-Verhältnisse etwas ungewöhnlich. Aber wir haben versucht, alles knackig zu halten und keine Füllerfragen zu verwenden. Ich hoffe, das Ganze hat geklappt und bis zu den nächsten Folgen.